Ja, mir ist etwas auf dem Herzen, was ich mitteilen möchte. Und zwar ist das entstanden ursprünglich, wo ich mir nochmal für den letzten E-Kurs Gedanken gemacht hatte. Dass mit dem E-Kurs ist manchmal so, dass manchmal so Themen schon feststehen und dass man so sagt, das ist jetzt eigentlich das Richtige, was man als nächstes machen muss. Und da war dem Fortgang unseres E-Kurses einfach von der Sache her, waren wir der Meinung, wir müssten das Thema Wassertaufe angreifen und müssten darüber lehren. Und das macht immer wieder Spaß, wenn man Dinge sich wieder ins Gedächtnis ruft, wieder im Wort Gottes forscht von Dingen, die eigentlich schon klar sind. Und ein schöner Nebeneffekt ist, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, ist Gott sehr reich. Und Gott offenbart und zeigt uns dann manchmal Dinge, mit denen man so nicht gerechnet hat. Und ich habe eine Geschichte verwendet zu dem Thema Wassertaufe, die wir alle kennen, und habe aber entdeckt, dass die neben, so wie ich sie kenne, ich kenne die sehr viel eben zu dem Thema Wassertaufe, und dass da noch viel, viel mehr drin steckt. Und ich möchte heute einfach dieses Kapitel aus der Apostelgeschichte mit euch lesen und möchte euch mal zeigen, welche Punkte mir der Heilige Geist offenbart hat und gezeigt hat, was da außer, dass diese Geschichte etwas ist, die mit der Wassertaufe zu tun hat, auch noch mit vielen anderen Themen zu tun hat. Und deswegen habe ich so für mich innerlich ein bisschen gesagt, wie könntest du das nennen, was ich heute sagen will? Und da habe ich mir so gedacht als Überschrift, was wir von einem römischen Soldaten lernen können. Es geht nämlich um den Hauptmann Cornelius, und ich war erstaunt, was die Geschichte uns alles sagt. Ich möchte aber zum Anfang einmal das Wort Gottes komplett durchlesen, möchte dieses eine Kapitel mal komplett lesen, damit wir ein Stück den Überblick bekommen, und dann möchte ich gern im Einzelnen auf einige Aspekte eingehen. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Jetzt macht die Geschichte einen kleinen Schnitt. Wir wechseln von Caesarea nach Joppe. Und dort wird uns zeitgleich erzählt, was an anderer Stelle passiert ist. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und er bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen 4 Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme, auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingang. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast, riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen, folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er, ich bin doch auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betraten sie das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt nachmittags gegen 3 Uhr hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium von Frieden, durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugten sie, alle übereinstimmend bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus einzutauchen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Ich möchte euch ein Stück in meine Gedanken mit hineinnehmen, was mir beim Lesen alles so aufgefallen ist. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, erschließt sich gleich am Anfang dieser Geschichte, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, uns mal so ein klein wenig, das mache ich sehr gerne, ich versetze mich sehr gerne, wenn ich sowas lese oder wenn ich andere Dinge so habe, versetze ich mich gerne so ein bisschen in die Zeit hinein und überlege manchmal, wie mag denn das so damals gewesen sein? Und ich glaube auch, dass Gott uns nicht böse ist, wenn wir das auch mit seinem Wort ein Stück tun, weil uns das hilft, ein Stück weiter, tiefer zu verstehen, was lief denn damals eigentlich ab? Und das Erste, was mich diese Sache gelehrt hat, und auf welchen Bibelvers ich dann gekommen bin, ist, dass man Dinge nicht zu vorschnell beurteilen soll. Warum? Der Hauptmann Cornelius gehörte zu der Armee, die damals das Land Samaria besetzt haben. Und die hatten in der Tat keinen guten Ruf. Die waren geschichtlich gesehen die bösen Besatzer, die man gehasst hat, und viele auch aus dem jüdischen Volk haben ja gehofft, dass mit Jesus endlich ein Revolutionär kommt, der eine Armee aufstellt, um diese Besatzer abzuschaffen. Das war ja für viele der Inbegriff, dass der Retter kommt. Er rettet uns von diesem irdischen Problem, dass wir von den Menschen aus Rom besetzt sind und deren Gesetze jetzt befolgen müssen. Und normalerweise glaube ich einfach, dass die Menschen damals im Allgemeinen einen schlechten Ruf hatten. Und ich denke auch, dass das für auf viele römische Besatzer zutraf. Aber hätte man einfach ganz pauschal gesagt, Cornelius, römischer Hauptmann, vergiss es, hätte man wohl diesem Mann sehr Unrecht getan. Also fiel mir auf, dass es doch Dinge gibt, die anders sind wie ihr Ruf. Und als ich das so gelesen hatte, kam mir, ich muss mal jetzt ein bisschen mit euch immer in der Bibel blättern, oder ich mache das, ihr könnt einfach nur in Ruhe zuhören. Und aber das hilft einfach, dass wir ein Stück weit da das Bild kriegen. Und mir fiel da die Bibelstelle ein aus dem 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Also diese Begebenheit beginnt schon damit, dass man schnell nach äußerlichen Einschätzungen hätte sagen können, Italiener, Besatzungsmacht, weg damit. Aber in Tatsache war es so im Vers 22, sie aber sprachen, Cornelius der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei den ganzen Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten und so weiter und so fort, der ein gutes Zeugnis bei dem ganzen Volk hat. Und darauf möchte ich, das ist so der erste Punkt gewesen, auf den ich eingehen möchte, dass wir nicht vorschnell beurteilen sollen. Und da möchte ich gerne einen Zusatz machen, warum mir das so wichtig ist. Weil ich möchte euch einfach bitten, dass wir weder das Schlechte, was uns erstmal als schlecht vorkommt, zu schnell zu beurteilen, noch das, was uns sich manchmal als sehr gut tarnt. Dass wir das zu schnell beurteilen. Es ist einfach etwas, wo ich sage, Vorsicht, dass es kommen Dinge auf uns zu. Da hat man irgendeinen Mensch, eine erste Begegnung und denkt, oh, was ist denn das für ein negativer Mensch? Dass man sich doch mal ein Stück weit die Ruhe und auch die Gelassenheit gönnen soll. Ich denke auch, dass uns das Gott eben sagt. Es gibt manchmal, was ich vor uns gelesen habe, im 1. Korinther 4, Vers 5, manchmal gibt es wirkliche andere Absichten, die tief im Herzen sind. Und das kann bei Dingen sein, die uns zuerst negativ erscheinen. Es kann sein, dass sich die Dinge bestätigen und dann ist gut. Und dann gibt es dann auch die logische Folge, dass man sich vielleicht von solchen Dingen trennt, möglicherweise auch mit solchen Leuten keinen dauerhaften Kontakt hat oder was es auch immer ist. Aber auch in die andere Richtung. Manche Dinge kommen so fromm und so süß und so super daher. Und es ist nicht immer gesagt, was sich dahinter verbirgt. Und wenn wir irgendwo in Kontakt kommen mit irgendeinem Wunder, heißt das noch lange nicht, dass es gut sein muss. Ich will jetzt keine einzelne Geschichte erzählen oder irgendwas bewerten. Ich will einfach unseren Sinn schärfen, dass wir sagen, Vorsicht, oder dass wir aufpassen, Vorsicht vor zu schnellen Beurteilungen oder sogar Verurteilungen, bevor nicht doch uns der Heilige Geist die nächste Offenbarung gegeben hat, was wirklich tief im Herzen in manchen Dingen sich so verbirgt. Bei Menschen oder auch bei Situationen. Das war so das Erste, wo ich dachte, was mir dieser Text so gesagt hat. Dann kam ich auf ein nächstes Ding, was wir auch gleich im zweiten Vers finden. Dieser Cornelius war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Hier finden wir wieder ein weiteres biblisches Prinzip, was sehr sinnvoll ist, dass wir das beherzigen. Nämlich, das ist das Beten und das Handeln. Von Cornelius wird hier erzählt, dass er sowohl ohne Unterlass betete, aber auch gab, nämlich viele Almosen. Oder vielleicht geholfen hat oder andere Dinge getan hat. Und das ist für mich, irgendwie hat mich das darauf hingewiesen, wo ich sage, wie wichtig das ist, uns wieder daran zu erinnern, dass zu unserem Glaubensleben, zu unserer Nachfolge gehören beide Dinge. Und manchmal stelle ich es fest, dass das eine oder das andere vernachlässigt wird oder überbetont wird. Und wir brauchen aber beide Aspekte, in der von Gott gegebenen Ausgewogenheit. Sowohl das Beten als auch das Handeln. Mir fiel da gleich ein, die Bibelstelle aus Galater 3, Vers 3, dass wir oftmals Dinge haben, und das ist wunderbar, dass wir Dinge im Geist Gottes erkennen und die dann tun. Und dann besteht die Gefahr, dass wir dann aus unserer eigenen Kraft, aus unserem Fleisch heraus diese Geschichte dann weitermachen. Also das ist eine Gefahr und ich glaube, wenn wir das Prinzip von Beten und Handeln und immer wieder zurückzugehen und immer wieder zu sagen, erst beten, dann handeln und das immer wieder versuchen, mit Gott in Einklang zu bringen, dann sind wir auch geschützt, dass uns das mit dieser Stelle Galater 3, Vers 3 nicht passiert. Weil damals musste Paulus den Galatern das Zeugnis ausstellen, ihr seid ziemlich unverständig geworden. Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr nun im Fleisch vollenden. Und an einer anderen Stelle gibt es im Wort Gottes auch einen Hinweis, dass das beides dazugehört. Ich möchte nochmal darauf hinweisen auf Jakobus. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Und hat doch keine Werke. Kann ihn denn dieser Glaube retten? Ich weiß, dass das gerade bei manchen Diskussionen zu einem Widerspruch führt. Manche sagen, was ist denn nur? Glauben oder Werke? Was ist nur? Mehr beten oder mehr handeln? Und ich möchte gern, dass, und ich glaube, dass das so biblische Wahrheit und biblischer Vorgang ist, dass Gott sagt, das muss beides in einem gesunden Maße zusammenkommen. Und ich will hier nicht davon reden, von einer Prozentregelung, 50-50. Das würde uns ein bisschen verführen zu einer statischen Umgang mit einem Ding. Es kann sein, dass man manchmal Tage oder Monate in einer Sache betet, bevor man die Antwort hat, was man tun kann. Und es kann auch mal sein, dass man Tage oder Wochen tut und arbeitet und relativ wenig dazu kommt zu beten. Und das, ich will also niemand vorschreiben, was wann genau dran ist. Was mir aber durch diese Geschichte irgendwie aufgefallen ist, dass dieser gute Ruf, den dieser Cornelius hatte, was wir eindeutig im Vers 22 gelesen haben, glaube ich auch mit auf dem Fundament stand, dass er sowohl gebetet hat, als auch gehandelt hat. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Sache. Ich möchte da auf was hinweisen, was uns am Anfang sehr geprägt hat, weil wir haben am Anfang unserer Gemeinde sehr viel Gutes hören dürfen, was uns von falschen Sachen befreit hat, was wir nur aus religiösen Traditionen heraus gemacht haben und was irgendwie Werke waren aus unserem Fleisch. Und da war ich sehr froh, dass ich an einem gewissen Punkt meines Glaubenslebens mal lernen durfte oder sogar lernen musste, wie das geht, Dinge vor Gott zu bewegen und im Geist zur Geburt zu bringen. Und trotzdem hat uns Gott immer darauf hingewiesen, dass wir nicht dann wiederum von der anderen Seite vom Pferd fallen und eine falsche Passivität an den Tag legen, wo wir sagen, irgendwie wird das schon alles von alleine. Also ich denke, das ist eine so eine Eigenschaft vom Cornelius gewesen. Dann fiel mir eine dritte Sache auf, die ich sehr erstaunlich fand. Und da lesen wir im Vers 6, dass der Heilige Geist dem Cornelius gesagt hat, also hat ihm erzählt von Simon Petrus und wo das sich aufhält und so weiter, der wird dir sagen, was du tun sollst. Und das hat mich auf den Gedanke gebracht, dass Gott es für nötig gehalten hat, einen Menschen, und soweit sind wir jetzt ja vorgedrungen, der Cornelius, ein gottesfürchtiger, gläubiger Mann, der in wunderbarer Weise Theorie und Praxis verbinden konnte, Glauben und Gebet und alles, der offensichtlicherweise vieles richtig gemacht hat. Und da kommt der Heilige Geist und sagt nicht, weil du so ein gutes Zeugnis hast, weil du so viel weißt und so viel Gutes tust, werde ich jetzt den Himmel öffnen und viel Segen auf dich herabschütten. Hätte auch sagen können und wäre bestimmt auch verdient gewesen. Aber da sagt, ich erzähle dir von einem Menschen namens Simon Petrus, hol den zu dir, der wird dir sagen, was du tun sollst. Was sagt uns diese relativ unscheinbare Stelle? Cornelius hatte nicht die volle Wahrheit und war noch nicht am Ende durchgedrungen mit seinem ganzen Leben, obwohl er bis zu diesem Punkt gut unterwegs gewesen war und das sogar das ganze Volk bestätigt hat. Und preist dem Herrn, dass es solche Menschen gab. Und ich hoffe, unter uns gibt es auch viele solche Menschen. Aber wenn du jemand bist, der ein gutes Zeugnis hat von anderen, wo sagen, Mensch, das ist ein netter Kerl oder eine super Frau und die hilft und die macht und die betet und die alles. Lass dich nicht verführen, dass du dann der Meinung wärst, du brauchst niemand mehr, der dir noch was sagen darf oder sagen müsste. Wenn das der Cornelius gemacht hätte, glaube ich, wäre sein Werdegang ganz anders weitergegangen. Und interessanterweise sagt der Cornelius, oder widerspricht der Cornelius nicht dem Heiligen Geist? Da hätte er doch auch sagen können, alles schön und gut, dass du mir jetzt einen Engel schickst, das ehrt mich auch irgendwie, aber es brauchst du alles nicht, ich weiß schon, wie es geht. Was soll denn das? Bitteschön,
schick das mal zu den Leuten, die keine Ahnung haben. Mir brauchst du da niemanden zu schicken. Der Petrus soll seine Zeit nicht mit mir vergeuden, weil ich weiß ja schon alles, sondern schick den dorthin, die noch nichts von dir wissen. Das hat der Cornelius nicht gesagt. Sondern er hat Leute geholt und hat eins zu eins, sofort nach der Offenbarung, hat er eins zu eins gesagt, das ist eine gute Idee, ich will diesen Mann zu mir holen. Und das hat mir irgendwie was deutlich gemacht von der Haltung, die dieser Cornelius hatte. Und das ist eine sehr sinnvolle Haltung für unser Glaubensleben, wenn wir sagen, ja, ich brauche durchaus auch mal den Rat und die Hilfe oder den Hinweis oder auch die Ermahnung und die Korrektur von einem anderen Bruder oder von einer anderen Schwester. Das fände ich gut, dass das, es ist kaum erwähnt, man muss es ein bisschen mit Aufmerksamkeit lesen, aber ich denke, es war ein entscheidender Punkt. Und wenn man sich ein Stück weit hineinversetzt, dass das doch ein ziemlich gläubiger Mann war, hat er trotzdem gesagt, ich würde sogar fast sagen, weil das eben so ein gläubiger Mann war, hat er sich deswegen gesagt, das ist gut, ich brauche Belehrung, ich brauche die Hilfe. Und zu diesem Thema Kontakt und mich umgeben, irgendwie mit den richtigen Leuten, komme ich gleich im nächsten Punkt noch drauf. Aber ich glaube, dass der hier absolut offen gelassen hat, denke ich einfach, weil er den Petrus auch überhaupt nicht kannte, was da Petrus bringt. Es hätte theoretisch die Gefahr bestanden, dass da Petrus kommt und sagt, Cornelius, bis jetzt hast du alles falsch gemacht. Auch das hat er hat gesagt, da muss kommen, ich will das hören. Das zeigt mir ein was, dass er bereit war, von Leuten was zu hören, die nicht nur seine Seele streicheln. Und ich denke, das ist das, was wir manchmal ein bisschen im Fehler machen. Wir umgeben uns schon mit Ratgebern und mit Leuten, die uns was sagen dürfen. Aber manchmal, zuweilen beobachte ich, dass wird der Fehler gemacht, dass man sich am allerliebsten mit den Leuten umgibt, die mir auf jeden Fall Recht geben. Und das ist auch ein bisschen gefährlich. Es ist überhaupt nicht verkehrt, es ist total gut, wenn wir Freunde haben, die einfach uns mal ermutigen. Und ich finde es einfach schön, wenn mal jemand meiner Meinung ist, tut mir das auch gut. Also, aber ich möchte es nicht vermissen, mich auch mit Leuten immer wieder zu umgeben oder auch, dass auch den Leuten das einräumen, die an meiner Seite sind und sagen, bitte, ich will auch das hören, was mir vielleicht fürs erste Hören nicht so schmeckt. Aber es könnte doch sein, es tut mir gut, du siehst etwas, was ich nicht sehe. Und deswegen ist das wichtig, dass wir eine Haltung haben, ich will von anderen hören und nicht nur von den Leuten, die ich mir aussuche. Sondern ich will von allen hören, die Gott in meinem Umfeld irgendwie hat. Und das gibt für mich, das gibt für uns eine gute Basis, dass unser Weg auf der richtigen Bahn bleibt. Also das habe ich zum Beispiel auch aus dieser Geschichte gelernt. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte, die ich teilweise ein bisschen erwähnt habe. Als nun der Engel mit Cornelius redete und hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Knecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Es ist genauso eine unscheinbare Stelle, dass da einfach nur davon die Rede ist, dass er halt das gemacht hat. Aber er hatte Leute, die stets um ihn waren. Und interessanterweise waren das irgendwelche Hausknechte und gottesfürchtige Kriegsknechte. Also Menschen, die auch so geglaubt haben wie er. Und das ist für mich noch ein weiterer Hinweis, dass es wichtig ist, Gemeinschaft zu haben und Gemeinschaft zu leben und auch Kontakte zu haben. Also er hatte offensichtlicherweise, und ich weiß nicht, was diese unter diesen Hausknechten zu verstehen ist, waren die Hausknechte vielleicht auch gottesfürchtig und haben an Gott geglaubt oder auch nicht. Aber wenn sie nicht an Gott geglaubt haben, weil vielleicht, man muss immer das Feedback sehen, das war ein römischer Haushalt, die kamen alle von Rom, die hatten völlig andere Götter. Also da muss man nicht davon ausgehen, dass das die Leute, die dort irgendwo waren, dass das alles automatisch gottesfürchtige Leute gewesen wären. Aber er hatte kein Problem, sich mit den Leuten zu umgeben, die möglicherweise, so sage ich das mal, Gott nicht kannten, Aber er hat es auch nicht versäumt, sich mit den Leuten zu umgeben, die gottesfürchtig waren. Und das ist für mich schlicht und ergreifend ein Hinweis, dass wir Gemeinschaft nicht versäumen sollen. Wir sollen offen sein für Kontakte in jede Richtung. Und mein Paradesatz ist immer bei Kontakten in jede Richtung, ist immer mein Paradesatz, wer prägt wen. Das ist immer eine wichtige Geschichte. Und nicht zu versäumen, dass wir mit unseren Geschwistern Kontakt haben. Mir fiel bei der Betrachtung, was mit dem Kontakt und dass da Leute auch ein Stück weit auf uns draufschauen, eine weitere bekannte Stelle ein, aber die mir sehr gut gefällt. Im Galater 2, Vers 2 steht die, wo Paulus, ein Mann, der wirklich doch in seinem Dienst sehr erfolgreich war und trotzdem hatte, Und in dieser Passage steht, ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf, also Paulus ist das jetzt hier, und legte ihnen, damit meint er die Apostel, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündigte, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Also hier ist so, für mich ist das so eine Parallelstelle zu dem Kontakt, zu dem Lebensding, dass da Cornelius sich auch mit Leuten umgeben hat, bereit war, Leute zu holen, die ihm noch mehr erklären müssen. Das ist also nicht nur eine Einzelgeschichte gewesen, weil sich vielleicht der Cornelius ein bisschen unsicherer Mensch gewesen ist, der noch immer mal Rat holen musste. Ich glaube weniger, dass es ein unsicherer Mensch war, sonst wäre er wahrscheinlich in der römischen Armee nicht bis zum Hauptmann aufgestiegen. Aber es ist ein biblisches Prinzip. Wir sollen und dürfen, und der Heilige Geist will das, dass wir vollmächtig dienen, dass wir in unserer Berufung wachsen, dass wir Dinge vorwärts bringen, und er möchte auch, dass wir in diesen Dingen selbstsicher werden. Aber nicht so arrogant, als dass wir eines Tages sagen würden, ich bräuchte niemand mehr, der da mal drauf gucken darf. Weder mein persönlicher Lebensstil, noch mein geistlicher Dienst, noch irgendetwas anderes. Die Bibel zeigt uns das deutlich. Es macht Sinn, von Zeit zu Zeit mal jemand, dem ich eine geistliche Sichtweise zutraue. So hat es Paulus hier gesagt. Er ging insbesondere zu den Angesehenen, also zu den Leuten, die genauso einen geistlichen Lebensstil führten. Und er ging bewusst hin zu diesen Leuten und sagt, was haltet denn ihr davon, was ich hier ein Leben lang oder jahrelang gemacht habt? Was haltet denn ihr davon? Guckt mal drauf, passt das oder passt das nicht? Und ich möchte, dass wir wieder mehr und stärker werden in dieser Haltung. Ich denke, wir haben alle in der Gemeinde herausgefordert, und das, glaube ich, ist richtig gewesen, zu sagen, werdet selbstständig und geht vorwärts in euren Gaben. Und es sind auch Dinge erlaubt, die jetzt nicht alle immer von der Leitung abgesegnet werden müssen, in dem Sinne, was wirklich geistlich von alleine lebt. Aber wenn das dorthin geht, dass man sagt, dass sich das so verselbstständigt, dass man sagt, ich brauche niemanden mehr, der da drauf guckt, weil ich bin mir sicher, dass ich alles richtig mache, könnte das ein ganz großer Fehler sein und könnte euch das irgendwann in eurer Nachfolge zu Fall bringen. Deswegen habe ich an diesen Punkten, dass er den Petrus hat kommen lassen, bereitwillig war, und an der Stelle, mit welchen Leuten er sich umgeben hat, auch mit gottesfürchtigen Leuten, dachte ich, ja, so zwischen den Zeilen spricht diese Bibelstelle doch eine ganze Menge mehr wie nur eine Passage zum Thema Wassertaufe. So, jetzt mache ich einen kleinen Schwenk und einen kleinen Einschub. Und wir wollen uns noch zwei, drei Sachen angucken, die wir von Petrus in dieser Passage lernen können, weil das ja diese Parallelgeschichte ist. Zum einen der Cornelius und zum anderen parallel in Joppe. Was hat denn der Petrus so erlebt? Und da bin ich hängen geblieben bei dem Vers 14. Und Petrus sprach, nachdem er die Vision von Gott bekommen hatte, dass mit den Tüchern und mit den unreinen Tieren, die für jüdische Lehre unrein waren, und dass er die essen sollte. Und Petrus sprach, keineswegs, Herr, ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Was ich daraus schlicht und ergreifend aus dieser, was mich diese Stelle belehrt ist, ist ganz simpel gesagt, bitte, halte dich nicht für klüger wie Gott. Petrus hat ein Stück weit geglaubt, obwohl er Gott sei Dank nicht lange bei dieser Haltung geblieben ist. Aber so ganz schnell aus der Hüfte geschossen, hat er gesagt, ich weiß schon, wie es geht. Kein Problem. Nee, das kann jetzt nicht richtig sein. Und ich will einfach ein bisschen warnen und sagen, Vorsicht. Auch der Petrus wäre fast über diese Stelle gestolpert. Das war ein wichtiger Auftrag für ihn in eine Richtung, die er noch nicht kannte. Und wäre der noch in Zacken sturer gewesen, wie hier, hätte vielleicht der Heilige Geist aufgehört zu reden. Ich habe wirklich nichts gegen Petrus und ich ehre solche Leute, die sind für mich Riesenvorbilder. Aber es ist doch erstaunlich, dass der Heilige Geist das dreimal sagen musste. Und ich muss feststellen, in der Gemeinde habe ich auch schon mit Leuten geredet, denen habe ich mehr wie dreimal Dinge gesagt. Und immer wieder dasselbe. Es ist auch nicht schlimm und ich habe euch alle liebst, gar keine Frage. Aber Vorsicht. Es ist Vorsicht. Also selbst einem Petrus ist das passiert, dass er erstmal sagt, oh, kein Problem, kann ich einschätzen, weiß ich, wie es ist, das habe ich alles im Griff. Und dann sagt er, Moment, warte ab. Also, ich weiß, wenn ich jetzt so ziemlich krass diesen Satz so in den Raum geworfen habe, halte dich nicht für klüger als Gott. Würde mit Sicherheit, wenn ich jetzt mit dem Mikrofon hier durchgehe und die Leute abfragen würde, ob sie das machen, würden mir alle sagen, nein. Keinesfalls halten wir uns für klüger wie Gott. Ich denke, dass wir von der Grundhaltung, traue ich euch das allen zu, dass ihr diese Haltung habt. Aber leider entlarven uns unsere Taten manchmal. Leider tun unsere Haltungen, unser Benehmen und unsere Reden manchmal doch andere Sprachen sprechen. Und ich würde einfach mal sagen, Gott ist stark genug, eine falsche Haltung ans Licht zu bringen. Und am besten ist es, wir gehen gleich den richtigen Weg und fangen nicht erst an zu diskutieren oder Dinge zu verteidigen, wo vielleicht Gott über eine Offenbarung, über eine Vision, über einen Bruder oder über eine Situation sagt, ey, denk mal drüber nach, ob man da nicht anders damit umgehen muss. Ich finde das erstaunlich, dass das so offen und klar steht, weil das ja bis zu diesem Punkt erst einmal ja, möglicherweise nicht unbedingt für den Petrus spricht. Es spricht schon dafür, dass er irgendwie fest war und an seinen Dingen festgehalten hat, aber vielleicht so ein kleines bisschen über das Ding hinausgeschnappt ist, was festgehalten hat, wo Gott gesagt hat, das brauchst du gar nicht mehr festzuhalten, ich habe schon längst was Neues gemacht. Das war gut bis dahin, aber es gibt schon etwas Neues und ich will dir das erklären. Ich glaube, dass hier drinnen mit ein Stück verankert ist, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als irgendwelchen Traditionen und Religionen. Im Vers 28 haben wir legt Petrus das selber den Leuten dann dort in Caesarea vor und sagt, ihr wisst ja eigentlich, dass ich als jüdischer Mann nicht in das Haus von Ungläubigen gehen darf und das auch nicht gemacht habe. Aber doch hat mir Gott gezeigt, dass ich das jetzt anders machen soll. Und ich bin sehr froh, dass das eben nicht bei den ersten Diskussionen geblieben ist, sondern Petrus hat doch durch seinen Gehorsam Gott gegenüber gemerkt, dass da gab es Traditionen, da gab es Dinge aus seinem Volk, aber er war jetzt an dem Punkt, wo er gesagt hat, Herr, danke, dass ich das anders machen darf. Und danke, dass ich dir jetzt gehorsam sein darf. Ich möchte noch eine Stelle aufschlagen. Ja, das hatte ich gesagt, der Apostelgeschichte 5,29, dass wir Gott mehr gehorchen müssen wie Menschen, dass wir Gott mehr gehorchen müssen wie Tradition und Religion. Und ich möchte einfach noch etwas zu diesem Vers hinzufügen, dass Gott manchmal wirklich Dinge, die wir von früher her kannten, wie das dem Petrus passiert ist, wirklich sagt, ich gebe dir eine neue Perspektive. Ich möchte einfach einen Hinweis geben, der in meinem Leben irgendwie sehr gut funktioniert hat. Wie man damit umgeht, Gott mehr zu gehorchen, hat ja manchmal so eine Sache, der Herr spricht zu mir und dann reicht mir das und ich gehorche nur den Herrn. Und ich habe damals noch zu Zeiten bevor unsere Gemeinde gegründet wurde und wir ja auch schon irgendwie versucht haben, mit dem Herrn zu gehen, haben wir ja auch schon irgendwie durch unser Leben damals, weil wir auch versucht haben, es ernst zu meinen, schon irgendwie gehört, irgendwie von diesen Dingen gehört, Gottes Stimme hören und dann auch Gott gehorchen. Und da habe ich was gelernt, ein Grundprinzip, was ich in meinem Leben nie über Bord gehauen habe. Und das ist, zu Gottes Stimme gehören für mich drei Elemente. Und diese drei Elemente habe ich nie vernachlässigt und bin damit immer gut gefahren. Und Gottes Stimme hören und gehorsam sein begann oder beginnt immer mit einer persönlichen Offenbarung. Es beginnt etwas, dass du im Gebet was empfängst, dass du einen Auftrag empfängst, dass du irgendwie der Meinung bist, dass das erwartet Gott von mir, das ist der neue Weg, das soll ich tun und das ist richtig und gut. Und ich hoffe, dass ihr so mit Gott in Kontakt seid, dass ihr auch wirklich da was vernehmt oder so Impulse im Herzen spürt, was vielleicht für euch der nächste Schritt sein kann. Das zweite Element, was ich dann immer beherzigt habe, ist, deckt sich das mit dem geschriebenen Wort? Das war für mich immer das zweite Element, weil man kann in irgendeiner Weise eine Idee bekommen von Gott, die einem selber gefällt, aber das muss nicht zwingend das sein, was Gott in seinem Wort niedergeschrieben hat. Also die Ideen, die ich habe oder bekommen, empfangen habe, die müssen auf jeden Fall sich decken mit dem geschriebenen Wort. Und auch das ist nur das zweite Element. Für mich kam noch ein drittes, also diese Weisheit kommt nicht von mir, das habe ich damals so gelernt, das hat mir ein guter Mensch in der Seelsorge mal gesagt und das hat er mir irgendwie, ist das bei mir hängen geblieben und ich fand das als einen sehr weisen und guten Rat. Und das dritte Element, was zu dem Stimme Gottes gehört und Gott gehorsam sein, ist das Urteil gottesfürchtiger Geschwister. Ich denke, das ist das dritte Element. Und diese drei Elemente zusammen gehören für mich zum Gottes Stimme hören. Weil ich davon überzeugt bin, dass keiner so heilig und so akustisch mit Zettel vom Himmel Gottes Willen so erfährt. Wir sind unvollkommen. Bei all dem, wo wir uns Mühe geben, und ich hoffe, dass wir uns alle Mühe geben, in unserer Nachfolge zu wachsen. Aber wir müssen anerkennen, dass wir unvollkommen sind, dass keiner von uns den kompletten Durchblick hat und keiner davor sicher ist, ob das, was er gehört hat, nicht doch woanders her ist und nicht von Gott. Also deswegen will ich euch ermutigen, hört auf Gottes Stimme, empfangt Dinge, geht mit prophetischen Eindrücken um und so weiter. Super. Dann schaut ins Wort Gottes und sagt, kann denn das sein? Und dann geht zu guten Leuten, zu Geschwistern, die gottesfürchtig sind, die selber, wo ihr wisst, die leben unter der Autorität Gottes und fragt mal, was haltet denn ihr von der Idee? Ist das jetzt ein kleiner Spleen oder könnte das sein? Und dann wirst du eventuell Hilfe erfahren, indem Leute dich vielleicht vor einem großen Blödsinn bewahren können. Oder du wirst Hilfe erfahren, dass Leute dich ermutigen können und können sagen, komm, sei mal mutig, geh mal den nächsten Schritt. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, wenn wir das betrachten, dass wir Gott mehr gehorchen müssen, wie unseren angestammten Ideen, unseren Religionen und unseren Dingen, wie es damals dem Petrus auch ging. Und für mich macht es Sinn, dort einfach diese drei Elemente zu beherzigen. Nun kommt mir noch eine weitere Idee oder eine weitere Sache ist mir aufgefallen, dass beschäftigt sich mit dem Umgang von Prophetien und Bildern. Diese Stelle spricht ja stark davon, dass Leute Begegnungen mit Gott haben, sowohl der Cornelius als auch der Petrus hat da Begegnungen mit Gott. Und auch da belehrt uns diese Stelle ein bisschen und wir können da einiges draus ziehen. Also wir waren da, dass Gott dem Petrus dieses Bild geschenkt hat. Und dann ist es interessant, was wir im Vers 17 und Vers 19 lesen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten sollte, das er gesehen hatte. Und so weiter und so fort. Und dann begegnen die Leute. Und auch im Vers 19, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, letztendlich mal salopp ausgedrückt, hör mal auf mit Nachdenken, geh erstmal runter, dort stehen und die Leute. Was sagt uns das? der hatte laut dem Vers 17, Vers 19 nicht sofort eine Auslegung. Der hatte von Gott etwas bekommen, hatte von Gott auch so ein bisschen in Ansätzen diskutiert, dass er es eigentlich besser weiß. Und so schnell war das gar nicht. Es steht eindeutig geschrieben, Paulus wusste nicht, was das bedeutet. Es steht hier geschrieben, aber ungewiss, was das Gesicht bedeutet und während er noch über das Gesicht nachdachte. Und was mich das ein Stück weit gelehrt hat, dass ich möchte gerne, oder das ist so ein bisschen mein Herzensanliegen, wo ich darüber mich ein bisschen reingedacht habe, da vorbereitet habe, ein bisschen gebetet habe, dass ich denke schon, dass der Heilige Geist das ein Stück weit auch möchte, dass wir mit Auslegungen von Dingen, ich sag mal, manchmal uns ein bisschen Zeit lassen, manchmal nicht zu vorschnell sind und gleich wissen, was das bedeutet. Ich meine, ich will niemand, wenn jemand sagt, klipper klar, ich habe eine Vision gehabt und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das bedeutet das und das, das darf auch sein. Ich will einfach bloß ein Stück weit, sagen wir mal, diesen Horizont verbreitern und sagen, es ist so erst einmal nicht schlimm, wenn wir erst einmal nicht wissen, was es bedeutet. Das heißt nicht, dass es falsch war und das bewahrt uns manchmal ein Stück vor einer falschen Auslegung. Ein Stück weit habe ich da automatisch bei diesem Punkt, hat mich das an den ersten Punkt meiner Lehre ein bisschen erinnert, dass wir nicht vorschnell verurteilen sollen. Ich denke, das trifft auf Prophetien zu oder auf andere Dinge. Man soll nicht zu vorschnell gleich sagen, das kann nur das sein, das ist das, kein Problem, weiß ich genau. Also wenn ich die Geschichte richtig gelesen habe, bis die dann gekommen sind, haben dort nochmal in Joppe übernachtet und dann haben die gesagt, wir machen los und wir latschen runter nach Caesarea und bis die dort unten waren. Also wenn ich die richtig lese, waren das 3 Tage. Und der Petrus hat 3 Tage nicht gewusst, was diese Vision im Ende wirklich bedeutet. Weil wir lesen dann erst im Vers 34, lesen wir, da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. In dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe aus der NGÜ, stand es wohl so übersetzt, jetzt wird mir einiges klar, was dieses Bild bedeutet. 3 Tage später. Und doch, in diesen 3 Tagen waren die ja nicht untätig. Die waren ein Stück weit gehorsam. Die haben das gemacht, was Gott gesagt hat. Sie haben ein Stück Wegstrecke hinter sich gelegt und alles. Aber nach 3 Tagen erst sagte Petrus, jetzt wird mir einiges klar. Jetzt weiß ich, was das bedeutet. Die unreinen Tiere und trotzdem schlachten und essen. Also ich habe immer gedacht, ihr seid ja die Römer, ihr seid ja unrein, mit euch nicht. Dafür sind wir ja die Besseren. Ach, das ist jetzt alles ganz anders. Gott sieht jetzt das Herz an und guckt, ob die Leute bereit sind, Buße zu tun und den Herrn zu folgen. Aha, jetzt weiß ich, was die Auslegung dieser Geschichte ist. Und ich möchte einfach, dass wir dort ein Stück, ein bisschen vorsichtiger sind oder ein bisschen weiser sind und ein bisschen gucken, dass wir da nicht zu vorschnell irgendwo sofort wissen, was gleich abgeht, sondern dass wir auch dem Heiligen Geist mal zutrauen. Auch hier trifft dasselbe zu, weil das ist ja auch in einer gewissen Weise Stimme Gottes hören, ist das eben auch mit dem Wort Gottes abzugleichen und genauso geistgeleiteten Geschwistern einfach zu sagen, was hältst denn du davon? Okay, und jetzt möchte ich so langsam gegen das Ende nochmal zu dem Cornelius zurückkommen. Und da möchte ich nochmal auf den Vers 33 eingehen. Da unterhalten die sich noch, es ist mittlerweile, sind die in Caesarea. Der Petrus ist schon angekommen und so weiter. Und Cornelius erklärt nochmal, dass er quasi auf der Stelle zu Petrus gesandt hat und du hast wohl daran getan zu kommen, so sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Also das koppelt Stück an diese Sache, dass die Grundhaltung vorausgegangen ist, dass der Cornelius das für notwendig gehalten hat, dass er von jemand anders noch was erfahren muss. Der Rückschluss, dass er das für notwendig gehalten hat, ihn eingeladen hat und hier nochmal bestätigt, dass sie alles hören wollen, was jetzt der Petrus zu sagen hat. Dieser logische Rückschluss ist für mich, dass er die Haltung gehabt hatte, ich weiß noch nicht alles. Und das ist für mich, dass ich für mich ein Stück weit diese, ich weiß noch nicht alles und ich muss wachsen und ich brauche noch mehr. Und das hat mich irgendwie herausgefordert, oder dachte ich, diese Gedanke, der mir da kam, dass ich euch gerne herausfordern will auch, bleibe nicht in deinem Glaubensleben bei einer Teilerkenntnis stehen. Das, was du bis jetzt hast, was du bis jetzt weißt, dass du heute hier sitzt und gewisse Entscheidungen getroffen hast, das ist schön und richtig und das freut uns. Und das bindet uns auch zusammen. Sonst wären wir nicht hier. Aber das ist nicht alles. Du weißt noch nicht alles. Die Bibel fordert uns an mehreren Stellen ziemlich konkret dazu auf, dass wir unser Glaubensleben als ein Wachstumsleben bezeichnen sollen. Und es redet nie an irgendeiner Stelle davon, dass das mal abgeschlossen ist. Es ist abgeschlossen, wenn der Herr uns abberuft oder der Herr wiederkommt. Dann wird alles aufhören. Dann brauchen wir auch keine Erkenntnis mehr, dann brauchen wir keine Offenbarung mehr, dann ist der Herr da, da wird alles klar sein. Aber bis dahin spricht die Bibel von einem fortwährenden Wachstumsleben. Also Glaubensleben ist und bleibt ein Wachstumsleben und ist davon geprägt und herausgefordert. Ich will euch das noch ein Stück mit ein, zwei Bibelstellen beweisen, dass uns das wirklich auch vom Wort Gottes her wirklich ins Herz fällt, dass wir so seid als, also ich lese jetzt aus 1. Petrus 2, Vers 2 vor, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also dieser Vers 2, dass wir die unverfälschte Milch des Wortes irgendwie begehren sollen, gierig sein sollen, weil wir dadurch heranwachsen. Also, was uns dieser Vers sagt, seid als neugeborene Kinder. Das heißt erst einmal, jeder muss von neuem geboren sein. Und ich habe immer gedacht, wenn ich in einer Gemeinde stehe und zu Leuten rede, die irgendwie auch sagen, ich glaube an Gott, habe ich immer gedacht, die sind ja auch alle von neuem geboren. Aber diesen Zahn habe ich mir schon vor längerer Zeit ziehen lassen. Also das Erste ist, dass du erst einmal von neuem geboren sein musst. Und in einer Short Message gesagt, dreht sich bei der neuen Geburt um unseren Eigenwillen, um unser seelisches Eigenleben, was wir freiwillig vor Gott niederlegen und sagen, Herr, du, deine Denkweise, dein Wort hat jetzt mehr Priorität in allen Bereichen meines Lebens, hat es mehr Priorität wie meine Denkweise. Das ist erst einmal eine Sache, die einen wiedergeborenen Menschen charakterisiert. Und ich musste schon leider inmitten der Gemeinde Leute treffen, die dort Riesenprobleme haben und da überhaupt nicht für mich den Eindruck gemacht hätten, in keiner Weise, dass sie ihren Eigenwillen mal vor Gott hingelegt hätten. Und dann wird es natürlich auch schwierig mit dem Weiterwachsen. Leute fragen sich, warum wachse ich nicht? Es könnte sein, dass du vielleicht noch gar nicht von neuem geboren bist. Dann geh erst mal den richtigen Schritt und dann wirst du auch wachsen. Wenn du nach dieser Geschichte begierig, also wirklich eifrig, sagst, ich will lernen, was das Wort Gottes sagt. Und wenn wir dann das Wort Gottes regelmäßig aufnehmen und alle anderen Elemente, wie es auch in der Apostelgeschichte steht, in der Lehre der Apostel zu bleiben, in der Gemeinschaft zu bleiben, Gemeinschaft zu haben mit Geschwistern, zu beten und diese Dinge ständig wiederholen, dann werden wir dadurch heranwachsen. Ein anderer Bibelvers, der das nochmal deutlich unterstreicht, wie wichtig dieses Heranwachsen ist, greife ich mal raus aus Epheser 4. Da lesen wir in den Kapiteln 14 und 15, warum das so wichtig ist, dass wir heranwachsen sollen, geistlich weitergehen sollen, heranwachsen sollen. Warum? Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also wenn wir unser Glaubensleben nicht als ein fortwährendes Wachstumsleben begreifen, indem wir immer wieder auch Ratschläge und Belehrungen notwendig haben, dann wird wohl die Folge unausbleiblich sein, dass wir irgendwann mal Unmündige sind und von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Das ist der logische Schluss. Wenn wir das eine ablehnen, wird das andere nicht ausbleiben. Wenn wir das eine aber leben, Wachsen, Kontakte, Belehrung und diese ganzen Sachen, wenn wir das leben, wird das andere eben aber auch nicht eintreten. Dann werden wir eben nicht unmündig sein, werden nicht hin und her gerissen von jedem Wind der Lehre und wir werden heranwachsen zu ihm, Jesus Christus. Das sorgen diese Stellen aus und auf diese Stellen bin ich gekommen durch diese Geschichte, wo ich dachte, Mensch, der Cornelius, ja, der hat es nötig gehabt und ich finde das stark, dass er so eine Haltung hatte. Und manchmal passiert etwas, was wir in Hebräer 5 lesen. Hebräer 5 möchte ich noch eine Stelle aufgreifen, Verse 12 und 12 bis 14. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Er möchte unsere Sinne schulen zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und ich musste schon feststellen, und ich sage es auch ganz ehrlich, auch in meinem eigenen Leben, gab es und gibt es immer wieder Momente, wo ich sage, ich glaube, ich muss mal wieder zurückkehren zu den Anfangsgründen. Ich glaube, so reif, wie ich mich halte oder wie ich manchmal denke, dass ich bin, bin ich gar nicht. Und das weist mich darauf hin, dass wir es nötig haben, immer wieder uns vom Wort Gottes und auch untereinander zu helfen, zu ermahnen, zu lenken, zu leiten und dass wir aufpassen sollen, dass wir das, was wir bis jetzt erkennen, nicht auf den Thron oder erkannt haben, so ist richtig gesagt, dass wir das nicht auf den Thron stellen und sagen, fertig, das ist es noch nicht und wir müssen hier weitergehen, sonst haben wir am Ende das Zeugnis, dass wir uns eher wie Anfänger im Glauben benehmen und verhalten und nicht so wie solche Leute, wie das Gott eigentlich möchte, dass wir der Zeit nach, ich weiß nicht, wie viele Leute, manche von uns sitzen schon 20 Jahre hier in der Gemeinde und ich bin auch froh, ich gehöre ja auch zu denen. Und diese Leute müssten der Zeit nach jetzt Lehrer sein, müssten unseren E-Kurs lehren, müssten eine Hausgruppe haben, müssten Jupsleiter sein. Also wer 20 Jahre hier ist, eigentlich könnte sein. Oder muss der eine oder andere doch zu den Anfangsgründen wieder zurückführen und mal gesunde Milch trinken und mal feststellen, jetzt fange ich mal an, mal drüber nachzudenken, ob ich wirklich von Neuem geboren bin. Also das sind so Sachen, die mir durch den Kopf gingen und die uns aber ermutigen sollen. Weil manche Leute fragen sich und sagen, warum wachsen wir nicht und warum geht das nicht oder warum passiert hier und da nichts. Ich denke, manchmal sind die Gründe dafür relativ einfach. Und nun will ich zum Abschluss auf eigentlich den Höhepunkt dieser Geschichte kommen, der jetzt eigentlich nur die Frucht dessen ist und das Lesen, also die Frucht der Haltung ist, die Cornelius an den Tag gelegt hat. Die Frucht war nämlich, dann lesen wir im Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und dass das eingetroffen ist, dass der Heilige Geist auf alle fiel, die das Wort hörten, das, glaube ich, war nicht einfach nur so eine spontane Idee aus dem Himmel, jetzt gab es mal irgendwie einen Heiligen Geist. Sondern ich glaube, das war die Folge und die Frucht dessen, was eigentlich der Cornelius an den Tag gelegt hat. Nämlich, dass er verbunden hat, Beten und Handeln, dass er durch sein Leben einen völlig anderen Ruf hatte, wie es für eine römische Besatzungsmacht damals eigentlich üblich war, dass er wusste, wie wichtig der Einfluss auch von anderen Leuten ist und von außen, dass er sich umgeben hat mit Leuten, die gläubig waren, aber sich auch nicht, wahrscheinlich nicht gescheut hat, sich mit anderen zu umgeben. Er hat sich nicht... Ja, dann kommen noch diese Facetten rein, die wir über Petrus gelernt haben, dass man sich nicht für klüger halten soll wie Gott. Und dass Gottes Reden und Gottes Wort über Tradition und Religion steht. Und auch dieser doch angemessene Umgang mit prophetischen Bildern, all das hat die Summe des Ganzen hat bewirkt, da fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und das ist das, was wir, denke ich, doch auch alle begehren und alle auch wollen. Wir wollen, wenn wir hier zusammenstehen im Lobpreis und in unseren Gebets-, in unseren Jupsgruppen, zu Hause in den Hausgruppen oder irgendwo, da wollen wir ja, Heiliger Geist, bitte fall auf uns. Bitte beschenke uns mit mehr Gaben. Und wir haben uns ja intensiv in den letzten Predigtreihen auch damit beschäftigt, wie wichtig die Gaben sind und dass wir das brauchen. Und ich bin totaler Verfechter und habe mich sehr gefreut, was er der Axel gepredigt hat, dass wir sagen, wir brauchen ein biblisches Fundament, damit wir sehen, ja, ich will das haben. Wir brauchen Unterscheidung, wir brauchen Offenbarung, wir brauchen die Gabe der Heilung, den richtigen Umgang mit all diesen Dingen. Aber das alles wird nicht funktionieren, wenn wir nicht die richtige Haltung haben. So wie uns das diese Bibelstelle lehrt. Und ich habe mich gefreut, dass das eine Bibelstelle ist, die ich erst gedacht habe, naja, so viel mehr sagt die nicht aus. Und ich musste sagen, oh Herr, die sagt viel, viel aus. Und ich hoffe, dass ich euch ein Stück weit Anteil geben konnte und ein Stück herausfordern und ermutigen konnte. Mit der richtigen Haltung, mit den richtigen Dingen, die wir in unserem Leben fortwährend lernen und wachsen, dann wird auch der Heilige Geist immer wieder, wird Gott bereit sein, den Heiligen Geist zu schicken. Und der Heilige Geist fällt auf alle, die richtige Haltung haben. Amen.